Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge dreht sich alles rund um Perücken, Masken, Schminken für die Bühne. Und ich freue mich sehr, dass heute der Maskenbildner Florian Braun mein Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Florian.
Hallo Eva, vielen Dank für die Einladung.
Freue mich so, dass du da bist. Wir kennen uns von der Eiskönigin. Da warst du Maskenbildner in dem Theater viele, viele Jahre. Aber als ich da war, als Phonetik-Coach, waren wir 2 Jahre zusammen da. Und haben uns da eigentlich gar nicht so richtig kennengelernt, sondern danach, witzigerweise so. Und und dann habe ich dich gefragt, ob du mein Gast sein möchtest und du hast zugesagt, weil ich das so toll finde, was du machst und ich finde, das passt natürlich zu meinem Thema Stimme, Sprechen, Personality und Auftritt, Performance, weil das ja ein ganz wichtiger Teil ist, eines gelungenen Auftritts, wie die Maske ist. Florian, wo fangen wir an? Wie wird ein Mensch Maskenbildner? Also ist das was, was man sich als Kind vornimmt? Bist du jemand gewesen, der als Kind schon geschminkt hat oder... Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung.
Also wie ich Maskenbildner geworden bin, das hat lange gedauert, bis ich den Berufswunsch dann tatsächlich hatte.
Ja.
Als ich 12 war, habe ich angefangen mit Theater, also selbst auf der Bühne zu stehen, bis ich ungefähr 19 war. Und je älter ich wurde, umso unwohler habe ich mich eigentlich auf der Bühne gefühlt.
Mhm. Aber was hast du gemacht? Wo hast du gespielt? Wo kommst du her?
Aus Marburg.
Du kommst aus Marburg.
Ich bin in Marburg geboren und aufgewachsen und ich habe die ersten Jahre in der Waggonhalle gespielt.
Aha.
Das ist ein Theaterverein gewesen.
Aha.
Und später war ich dann am Hessischen Landestheater als Statist.
Mhm. Und hast Schauspielproduktionen mitgemacht oder gab es auch Oper oder Gesang? Oder?
Nee, es waren ausschließlich Schauspielproduktionen.
Mhm.
Ja.
Und dann?
Und dann habe ich mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und nach der 12. wusste ich dann nicht, was ich machen sollte und habe ein Praktikum am Theater in Marburg gemacht, im Büro, im künstlerischen Betriebsbüro.
Mhm.
Und wenn ich da nichts zu tun hatte, bin ich in die einzelnen Gewerke gegangen und habe dann erstmal gesehen, was die Maske auch tagsüber macht, weil ich habe sie ja, wenn dann, abends mitbekommen und dann saß ich ja 5 bis 10 Minuten.
Ja.
Und dann war es das auch. Und die haben so spannende Sachen gemacht. Also die haben von ganz filigranen, feinen Arbeiten wie Perücke knüpfen bis hin zu Ton und mit Kunstblut. Und dann haben die abgehackte Körperteile.
Ja.
Also die haben so eine breite Masse an Sachen bedient, die ich alles spannend fand.
Ja.
Und da habe ich für mich entdeckt, dass ich das später auch machen möchte.
Aha, aha. Aber du hast nicht gleich eine Ausbildung gemacht zum Maskenbildner, oder?
Nein, ich habe erst eine Friseurausbildung gemacht, die konnte ich zum Glück auf 2 Jahre verkürzen, weil ich Fachabitur hatte.
Mhm.
Dann konnte ich das erste Lehrjahr überspringen
und
habe dann im Anschluss ein Maskenpraktikum in Düsseldorf an der Oper gemacht und dort habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht, 3 Jahre lang.
3 Jahre lang.
Ja.
Und die Friseurausbildung, war die in Marburg noch?
Genau, die war noch in Marburg.
Die war in Marburg. Und hat die dir geholfen dann für den Beruf als Maskenbildner?
Unglaublich.
Ja,
viel,
wahrscheinlich, ja. Ne?
Weil im Theateralltag man tatsächlich, ich würde sagen, 90% mit Haaren arbeitet.
Aha.
Also es ist unglaublich viel Haararbeit.
Aha.
Und die Friseurausbildung hat dir natürlich schon mal so ein Gefühl gegeben, mit Haaren zu arbeiten.
Umzugehen. Ja.
Genau, und auch die Dichte zu Menschen. Also man hat ja im täglichen Leben hat man ja so seinen Raum.
Ja.
Und als Maskenbildner muss ich ja sehr dicht an die Menschen ran.
Stimmt.
Und dann auch während einer Vorstellung, bei schnellen Umzügen, man steht direkt Gesicht an Gesicht und so. Und das ist beim Friseur ähnlich. Also du musst sehr dicht ran.
Stimmt.
Und da merkt man ja auch schnell, ob das einem überhaupt liegt.
Ob einem das liegt oder nicht.
Genau, ja.
Und da hast du gemerkt, das schaffst du.
Das ja,
ist
doch.
Für dich
das
nicht,
war
dir nicht unangenehm.
Nein,
oder
das war
so.
Kein Problem.
Und hast du als Friseur, hast du Damen und Herren gelernt? Lernt man das immer? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Also ich habe Damen und Herren gelernt und damals auch noch mit Dauerwelle. Und das macht man heute auch eher weniger.
Macht man
beziehungsweise
weniger.
Jetzt ist ja bei Männern so eine Dauerwelle eine Zeit lang in gewesen.
Okay, ja.
Und ja, aber damals habe ich dann auch noch richtig Dauerwelle wickeln müssen und
Ja.
Ja, das volle Programm.
Alles, Färben gelernt, alles, was du jetzt alles brauchst.
Genau, ja.
Oh, das ist toll. Und dann hast du die Ausbildung zum Maskenbildner gemacht. Und das ist aber auch eine tolle Geschichte. Du hast mir das alles schon ein bisschen erzählt vorher. Du warst in Düsseldorf an der Oper, wo du gar nicht hin wolltest, oder?
Genau. Wie war Ursprünglich wollte ich gerne zum Theater. Mhm. Und hatte da ein Gespräch am Theater in Bochum. Mhm. Und der damalige Chefmaskenbildner hat zu mir gesagt, ich kann mich aber dann auch nicht schminken lassen oder so. Das geht nicht. Und was denn Oper wäre, weil da könnte man vielleicht auch mal beim Extrachor eher als Praktikant auch mal was machen. Mhm. Und dann dachte ich noch so, ach, Oper ist jetzt nicht unbedingt meins.
Ja.
Und dann hatte er aber auch schon den Hörer in der Hand und hat den Chefmaskenbildner der Oper in Düsseldorf angerufen und hat gesagt, ich habe hier irgendwo einen Mann sitzen, kann der bei dir ein Praktikum machen? Und der meinte, ja, schick ihn vorbei. Und ich dachte noch so, ach, naja. Und ich habe mich aber getäuscht.
Ja.
Ich habe Oper tatsächlich lieben gelernt.
Ja.
Es ist ganz tolles, was ganz anderes. Ich hatte vorher mit Oper gar keine Berührung.
Ja.
Und das war richtig toll. Also.
Ja. Was war vorher deine Sorge? Die Musikart sozusagen?
Die Musikart und die Art zu singen.
Ja. Ja.
Da dachte ich so, nee, das gefällt mir. Also das war ein Vorurteil, was ich hatte und habe mich da eines Besseren belehren lassen.
Toll, toll. Und Opernsängerinnen und Sänger sind auch nochmal anders vom Wesen, finde ich, als Schauspieler, Schauspielerin oder als Musical-Darstellende, oder?
Ja, komplett. Also die Sparten an sich sind ja alle sehr eigen.
Ja.
Und haben aber auch alle ihre Daseinsberechtigung natürlich.
Total.
Ne? Weil
total.
Oft wird Musical, das habe ich natürlich dann auch, als ich dann beim Musical später angefangen habe, auch immer mal dieses Vorurteil, ach, beim Musical. Und das ist ja quasi keine große Kunst, was man da macht.
Ja.
Das ist Hochleistungssport.
Yes.
Also singen, tanzen und sich die Sachen merken. Man muss ja auch immer auf diesen bestimmten Positionen stehen. Auf seine Stimme sich fokussieren und gleichzeitig aber auch, was mache ich, wo gehe ich als nächstes hin und so.
Ja.
Und diese Herausforderung hat man bei der Oper, sage ich jetzt mal pauschal, eher nicht.
Ja.
Dass du dich da noch großartig um eine Choreografie oder so kümmern musst.
Stimmt, stimmt. Stimmt. Und aber empfindlich mit ihren Stimmen sind sie wahrscheinlich bei der Oper auch genauso, oder? Wie beim Musical. Hast du da was in Erinnerung? Ja,
das ist ja
schon
das Hauptwerkzeug auch.
Ja, absolut, natürlich.
Mit dem man auf der Bühne arbeitet dann.
Ja, ja. Und wie war die Ausbildung? Wie lange war das?
3 Jahre.
3 Jahre. Und wie kann ich mir das vorstellen, so eine Ausbildung? Hat man Berufsschule auch oder ist man nur im Theater dann? Wird das richtig so strukturiert? Diese Woche lernst du Masken herstellen, jetzt lernst du Perücken oder wie war das?
Also ich hatte Blockunterricht. Mhm. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, Maskenbild zu erlernen. Man kann es an einer Uni studieren.
Oh, okay.
Dann gibt es private Schulen, wo du quasi für deine Ausbildung bezahlst. Mhm. Und es gibt eben an Theatern und Opernhäusern die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen und dann auch Ausbildungsgehalt zu bekommen.
Mhm.
Und da war es so, dass ich von Anfang an in Aufbauten integriert war, sodass ich alle anfallenden Arbeiten schon mitgemacht habe und dann wurde es einem natürlich gezeigt.
Mhm.
Und dann hatte ich Blockunterricht
und
war dann 3 bis 4 Mal im Jahr hier in Hamburg, hatte ich Berufsschule.
Wirklich?
Weil mein früherer Chef und Ausbilder die Berufsschule in Hamburg für Maskenbild mit aufgebaut hat.
Ach.
Und der hat alle Azubis aus Düsseldorf nicht nach Köln geschickt, sondern ich glaube, eine war in Baden-Baden. Ich weiß aber auch nicht warum.
Okay.
Aber im Großen und Ganzen hat er immer alle nach Hamburg geschickt. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich dadurch schon relativ früh Kontakte zu Hamburg hatte.
Ja, interessant.
Und dann auch Menschen hier kennengelernt habe durch meine Schulzeit auch hier dann, also Berufsschulzeit.
Ja, 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 ja. Und die Berufsschule, was hat man da für Themen?
Ganz viel Theorie, aber auch Praxisteile, weil je nach Größe des Theaters kann auch nicht alles bedient werden. Und wir haben trotzdem dann auch in der Schule nochmal so Sachen wie Formbau und Wasserwelle und diese ganzen Sachen haben wir auch nochmal natürlich in der Schule dann gelernt. Mhm. Und aber auch dann
am Theater.
Am Theater.
Oh, wie toll. Ja. Und was für Opernproduktionen hast du betreut oder hast du gelernt?
Tatsächlich gar nicht mehr erinnern.
Ja.
Ein Ballett ist mir in Erinnerung geblieben. Mhm. Andersens Welt hieß das. Mhm. Und da haben wir für das gesamte Ballett so ganz große Masken gemacht. Mhm. Und der Ausstatter hat da eine ganz tolle Vision quasi gehabt, wie das aussehen sollte. Und das waren dann die ganzen Märchenfiguren von Andersen. In einem Ballett. Und das also das ist mir in Erinnerung geblieben.
Toll, ja.
Weil die auch alle so ein bisschen düster aussahen. Mhm. Also es sollte eigentlich ein Kinderballett sein, oder ist es auch. Mhm. Aber diese Masken sahen schon alle sehr gruselig aus.
Okay.
Und das fand ich toll.
Ja, cool.
Ja.
Und du hast mir gezeigt, dein Abschlusswerk.
Ja.
Von der Ausbildung, ein Kopf, oder was war das genau, ein Aufsatz eines Kopfes?
Genau, so eine Fantasieperücke nennt man das.
Fantasieperücke, ja. Aus Silikon, glaube ich, von einer Meereshexe.
Genau, ja. Und in den Tentakeln quasi waren dann so einzelne Augen eingesetzt.
Stimmt. Stimmt.
Das ich mag es auch gerne gruselig. So,
ja, ich merke schon.
So Grusel und Glitzer, das sind meine zwei Themen.
Grusel und Glitzer. Ja. Double G, okay. Und da konnte man sich frei aussuchen, was man macht, aber man musste was gestalten.
Genau, also man hat es dann auch abgesprochen, ob das auch Sinn macht, was man macht. Mhm. Und wenn das okay war, dann konnte man sich da ganz frei entfalten.
Und wie kreativ kannst du sein als Maskenbildner, wenn du jetzt in so einer Produktion bist? Also gab es Produktionen, wo du wirklich was entwerfen konntest und mit dem Regisseur am Anfang, also ich kenne noch vom Theater, man hat die erste Leseprobe und dann wird schon präsentiert so eine Mini-Version des Bühnenbildes und dann wird schon die Idee der Kostüme präsentiert. Hast du sowas auch gemacht?
Also eigentlich kommen die Menschen schon mit ihren festen Visionen und Entwürfen, wie es sein soll.
Ja.
Das Einzige ist Hänsel und Gretel gewesen.
Aha.
Das dritte Lehrjahr durfte diese Inszenierung immer neu gestalten, jedes Jahr.
Aha.
Weil die schon so alt ist, dass es da auch gar keine Originalaufzeichnung und so mehr gibt.
Ja, ja.
Und deswegen wurde gesagt, die Azubis im dritten Lehrjahr, die dürfen dann quasi die Hexe gestalten und Hänsel und Gretel, wie sie sich das vorstellen. Mhm. Und das war ganz schön. Und das war dann tatsächlich auch eine Produktion, wo man komplett machen konnte, was man sich vorstellt.
Wie toll.
Ja.
Und wie ist dann sowas entstanden? Malst du das dir auf oder stellst du es dir vor und fängst dann an zu schminken sozusagen? Oder wie?
Das ist immer so ein bisschen verschieden.
Ja.
Also ich sammle oft auch Bilder.
Ah ja.
Dass man quasi erstmal so eine Art Moodboard oder Visionboard quasi zusammenstellt.
Mhm.
Und dann Sachen kombiniert und dann durch eigene Ideen noch ergänzt in diesem ganzen Prozess dann.
Ach toll.
Ja.
Und hältst du auch deine Fantasie irgendwie frisch? Also bist du jemand, der viel ins Museum geht oder so Bildbände anguckt oder nicht so? Oder weiß ich nicht, wie behält man sein Handwerk so?
Das ist eine sehr gute Frage und habe ich mir noch gar nie so Gedanken gemacht.
Okay.
Das kann ich dir auch gar nicht beantworten.
So.
Ja. Also Karl Lagerfeld hat mal gesagt, da ging es irgendwie um Sport und so und der hat gesagt, nee, das macht er alles nicht und vor allen Dingen auch kein Tennis, weil er sich die Leichtigkeit im Handgelenk bewahren möchte.
Zum Zeichnen?
Zum Zeichnen, so. Und ich weiß nicht, ob es bei mir auch sowas gibt, dass ich mir eine gewisse Leichtigkeit in der Kreativität bewahren will.
Ja,
man muss gucken, dass man, glaube ich, so seine eigenen Sachen verwirklicht und eben nicht nur guckt, was machen andere. Und
auf jeden Fall.
Ja.
Stimmt. Ja, folgt man Maskenbildner bei Instagram? Habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Doch, so ein paar. Also es gibt einen, der ganz, ganz tolle Sachen macht.
Ja.
Mike Marino heißt der.
Okay.
Der macht zum Beispiel für Heidi Klum diese Halloween-Looks.
Ah ja, ja, ah, darüber ja, ja. wollte ich sowieso mit genau. dir sprechen. Na, guck, oh, guck mal. Ja. Ah,
und,
interessant.
Es gibt auch ein paar deutsche Maskenbildner, ja. die ganz großartige Sachen
ja.
machen.
Ja,
auch für Film und Fernsehen. Und,
ah ja, klar. Ja.
Die Arbeit verfolge ich schon auch.
Schon auch?
Ja.
Ja, klar. Ja, interessant. Das ist interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht, wie das in deiner Welt wohl so ist.
Ja, ja.
Ja, total. So, jetzt müssen wir zurück nochmal. Du warst also in Düsseldorf, hast die Ausbildung beendet. Und wo hast du dann gearbeitet?
Ich bin dann zuerst nach Salzburg zu den Salzburger Festspielen.
Oh, wow.
Und war...
Deeply impressed.
Ja, und war den Sommer über in Salzburg.
Ja, ja.
Was unglaublich schön war. Es hat viel Spaß gemacht. Man hat viele... neue Menschen kennengelernt.
Ja.
Allein in der Maskenabteilung waren wir 120.
What?
Mhm. Unglaublich viele.
So viele?
So viele, ja.
Okay, weil so viele Produktionen da sind
ja.
wahrscheinlich.
Und vor allem auch gleichzeitig.
Gleichzeitig. Oper ja. und Schauspiel.
Ja, ja, ja.
Okay.
Und genau, an den verschiedenen Spielstätten auch.
Ja, ja. Wahnsinn.
Und danach habe ich die Ruhrtrainale gemacht.
Ja.
Und als ich da gearbeitet habe, habe ich auch jemanden vom Musical kennengelernt.
Aha.
Und die hat gesagt, in Oberhausen am ja. Metronomtheater
Stimmt.
suchen sie für eine neue Produktion noch Maskenbildner. Mhm. Und dann habe ich mich beworben und mhm. habe die Stelle dann auch bekommen.
Oh.
Und so war mein erstes Musical. Ich war noch niemals in New York in Oberhausen.
Wirklich?
Ja.
Was gab es da für Masken zu machen? Wie war da die Aufgabe?
Das waren hauptsächlich nur die Perücken.
Aha.
Und für Schöne Grüße aus der Hölle hatten sie solche Masken, die bestrasst waren. Und da musste man ab und zu auch nochmal ein paar Steine nachkleben.
Nachkleben, ja.
ja. Und das war aber hauptsächlich, waren das...
ja, Perücken.
Perücken,
einfach.
Ja, ja.
Und ich muss nochmal zu den Salzburger Festspielen.
Ja.
Weil du hast ja tatsächlich beim Jedermann die Maske gemacht.
Ja.
Das ist ja der Hammer, das ist ja ein Kultstück. Und ich bin sehr stolz, dass ich es auch mal gespielt habe in Lübeck. Also nicht in Salzburg, aber immerhin war ich auch mal die Buhlschaft in meinem Leben. Wie war das, den Jedermann zu machen? Was gab es da zu tun? Auch Perücken bestimmt?
Perücken und, ja. und Make-up. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ja. ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her.
Ja.
Ich kann es dir gar nicht mehr so genau sagen.
Ja, ja.
Ich weiß auch gar nicht mehr genau, welche Produktion ich alle gemacht habe. Ich habe
okay.
auf alle Fälle das Labyrinth damals gemacht. Und dann habe ich noch eine Kinderoper gemacht.
Ja.
Da weiß ich nicht mehr, wie sie hieß.
Aha.
Und noch irgendwas habe ich mal gemacht.
Ja.
Ja, kann ich mich leider nicht mehr erinnern.
Und hast du aber mitgekriegt den ganzen Hype von den Festspielen, so vom Publikum her und so?
Ja, viel. Und
schon,
es kommen
ne?
ja viele prominente Persönlichkeiten
ja,
dann auch zu den Salzburger Festspielen.
Total, gibt es immer Fotos
aus
in der
allen Bereichen, aus der Politik. Ja, ja, genau.
Ja, ja, genau.
Und das hat man dann schon manchmal
hat man schon
auch mitbekommen. Ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Ah, cool.
Und generell war das eine ganz tolle Atmosphäre, da auch
Stimmt,
einfach zu arbeiten.
Wenn in der ganzen Stadt Kunst stattfindet.
Ja,
ne?
wirklich.
Total. Und ist man dann untergebracht in so Theaterwohnungen oder?
Nee, ich habe mir damals selbst was
selber
gesucht.
Selber was gesucht.
Genau.
Ja.
Ich glaube, viele, die dort auch studieren, vermieten dann auch teilweise unter.
Stimmt.
Ja.
Stimmt. Und dann Ruhrtriennale ist ja auch richtig Kunst.
Mhm.
Kunst, 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 so
ja,
Anspruch
ja, ja.
und so. Toll. Weißt du, was du da gemacht hast? Nee.
Moment, jetzt muss ich überlegen.
Ja.
Nicht Poseidon, wie hieß das denn? Das müssen wir jetzt rausschneiden.
Ja.
Prometheus.
Prometheus, ja,
Prometheus habe ich gemacht.
Toll.
Ja.
Toll. Und dann der Cut zum Musical. Wie war da deine Empfindung? Hast du es als sehr großen Unterschied wahrgenommen oder gar nicht so sehr?
Doch, als ganz großen Unterschied.
Ja.
Weil die Show ja auch so fröhlich war.
Stimmt.
Also mit den ganzen Hits von Udo Jürgens. Die
Stimmt.
konnte ich auch schon vorher mitsingen.
Stimmt.
Die kannte ich auch von meinen Großeltern und
ja,
so.
Ja, ja, ja.
Und dann war das ja eine sehr lebendige, bunte
ja.
Inszenierung,
Absolut.
Die da auch noch in Oberhausen lief.
Ja.
Und das war dann schon nochmal so ein Kontrastprogramm und hat super viel Spaß gemacht.
Ja, glaube ich.
Und dann
ja.
Zum Thema Kontrastprogramm bin ich zum Phantom der Oper gekommen nach Hamburg.
Oh.
Und das war natürlich wieder düster und dann
ja.
sind jeden Abend da die Menschen auf der Bühne gestorben.
Ja,
und,
ja, ja, ja.
dann hatte ich hier den Hamburger Herbst und Winter und dann wurde es auch gar nicht mehr hell. Und da habe ich nach ein paar Monaten aber auch wirklich gemerkt, dass mich das auch mental runterzieht einfach, dass man, wenn es die dunkle Jahreszeit und dann hast du so ein dunkles, schweres Musical, das hat auch nochmal einen großen Unterschied gemacht. So, ich war noch niemals in New York.
Stimmt, das glaube ich sofort. Interessant. Interessant. Und beim Phantom sind ja bestimmt die Aufgaben sehr schön für einen Maskenbildner, oder? Allein schon das Phantom zu schminken oder zu gestalten. Ja, auf alle Fälle.
Also man hat große Make-ups, auch für Carlotta, die ja auch ein großes Make-up hat. Die Frisuren sind wirklich schön, auch beim Phantom.
Ja.
Und auch das Phantom selbst.
Ja.
Man hat Gesichtsteile, die man klebt eine Glatze, eine künstliche, man klebt ihr noch was auf den Kopf, sowas Offenes, dann kommt noch so ein Toupet mit ganz wenigen Haaren, dann die eigentliche Perücke und die Maske und da hatte ich 90 Minuten dann
90 Minuten für
Zeit.
Eine Person, für
genau,
das Phantom.
Für das Phantom. Ja.
Wahnsinn. Das ist, wenn man immer so die Stars hört, ich musste schon dann und dann in der Maske sein, das hat so lange gedauert, das war so ein Fall. Ne?
Ja.
Ach toll. Und muss man dann auch viel während einer Vorstellung nachbessern? Gibt es also nicht, ich meine jetzt nicht die normalen Umzüge, sondern irgendwie plötzlich?
Das kommt immer so ein bisschen auf die Person an
und
wie sehr die Person schwitzt.
Ah ja, natürlich.
Also Schweiß ist natürlich
immer
in Anführungszeichen der große Feind. Ja. Ne? Es löst den Kleber, es löst das Make-up, es löst die Glatze an, dann kann was verrutschen.
Stimmt.
Also das ist immer so ein bisschen tricky.
Ja.
Wir hatten auch bei der künstlichen Glatze im Nacken hinten so einen kleinen Ablaufkanal, dass der Schweiß, der sich unter dieser Kappe quasi sammelt, hinten dann durch den Nacken ablaufen kann.
Okay.
Ja.
Oh, Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und begleitet man dann so eine Hauptrolle den ganzen Abend lang sozusagen, dass immer, wenn er abgeht, dass man nochmal guckt und nochmal pudert und nochmal festmacht und so?
Ja, auf alle Fälle.
Ja, ne? Also einer nur fürs Phantom zuständig sozusagen.
Also man macht während dem Musical natürlich dann, während die Show läuft, auch nochmal andere Sachen.
Ja.
Auch beim Ensemble, wenn da Umzüge sind und das Phantom quasi auf der Bühne ist oder von der Decke schwebt. Aber im Großen und Ganzen kümmert man sich hauptsächlich dann
um eine Person.
Ja.
Ihr seid auch immer mehrere, oder? Bei so großen Produktionen sind mehrere Leute in der Maske. Okay, krass. Und was kam nach dem Phantom?
Dann kam für mich das Wunder von Bern im Theater in der Elbe, was ja damit neu eröffnet hat.
Stimmt.
Genau.
Stimmt, das hat damit eröffnet. Ja. 2008 ungefähr. Ich weiß es nicht genau. Kann das sein?
2015.
15.
2015.
Gesagt, Entschuldigung.
Oder?
Ja, das kann sein.
11 oder 2015? 14 oder 15 müsste es gewesen sein.
Ja. Stimmt, das Theater wurde ja gebaut,
neu
gebaut, neben dem König der Löwen, Theater an der Elbe. Und da hast du angefangen, sogar schon vor allen anderen, oder?
Zwei Wochen vorher
war
mein Vertragsbeginn, weil der Vertrag an der Neuen Flora geendet hat und die damalige Theaterleiterin dann gesagt hat, bevor du dich jetzt für zwei Wochen arbeitslos meldest,
fängst du
hier schon an. Ja, und das Theater war tatsächlich leer. Die Räume waren leer.
Wow.
In der Kantine war noch kein Fußboden verlegt.
Wow.
Und ich habe quasi das Theater dann zumindest innen mit auch aufgebaut.
Wahnsinn.
Ja.
Wahnsinn. Und wo war eure Hauptabteilung? Die Maske?
Also die Werkstatt hatten wir im dritten Stock.
Mhm.
Und dann die sogenannte Abendmaske, also wenn die Menschen dann vor der Vorstellung kommen, um dann die Perücken und so zu bekommen, ist meistens so eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nach Vorstellung vorher. Und die ist im Erdgeschoss,
direkt hinter der Bühne.
Genau, hinter der Bühne.
Ja, stimmt, genau. Und dann hast du ja viele Produktionen da gemacht, das Wunder
von Bern.
Und was noch?
Tanz der Vampire hatten wir.
Das war auch da.
Mary Poppins.
Ja,
wir hatten nochmal...
Ich war noch niemals in New York. Stimmt.
Genau, als Tourversion.
Stimmt.
Dann hatten wir Pretty Woman.
Ja.
Ganz kurz leider nur.
Dann kam Corona, ne?
Genau, und dann war der große Lockdown und es hieß damals, wir machen so für zwei Wochen zu.
Ja.
Und daraus wurden dann anderthalb Jahre.
Wahnsinn. Ja.
Also eine unfassbar lange Zeit.
Ja.
Und dann kam Pretty Woman auch nicht nochmal wieder.
Nee, stimmt.
Und wir sind dann mit der Eiskönigin gestartet.
Ja, genau. Das ist, als ich dann auch dazu kam.
Genau, genau. Ja, ja, und ja. Dann kam Michael Jackson, das
ja,
Musical. Und
ja, stimmt.
Dann habe ich mich 2025 entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Stimmt, letztes Jahr. Ja. Oh, was für ein Schritt.
Ein großer Schritt.
Ein großer Schritt in das schöne Atelier Florian Braun. Ich war zu Besuch bei dir. Oh, du hast ein so schönes Atelier über 2 Etagen in Eimsbüttel. Gerne. Und du hast ja auch Öffnungszeiten. Man kann auch kommen zu den Öffnungszeiten.
Ja.
Und sich Perücken angucken oder mit dir sprechen über seine Pläne oder Wünsche oder so. Und wie fühlt sich das jetzt an, selbstständig zu sein? Ungewohnt,
das ist ganz, also ganz, ganz ungewohnt. Erstmal, um was man sich alles kümmern muss. Mhm. So, also auch so Papierkram-mäßig.
Mhm, richtig.
War ja, also,
richtig.
Das ich ist weiß. Auch eine wow. Hausnummer. Gerade als kreativer Mensch muss ich mich da in ganz viele Sachen reinfuchsen. Dann auch mit der Zulassung, dass ich mit Krankenkassen abrechnen darf, wenn Menschen krankheitsbedingt eine Perücke oder einen Haarersatz benötigen. Mhm. Und das sind so viele Sachen, die dann neben der kreativen Arbeit auch noch erledigt müssen. Ja. Also das ist eine große Umstellung und ich lerne jeden Tag dann doch irgendwie nochmal was Neues dazu.
Das glaube ich, ja. Ich möchte mit dir noch ein bisschen sprechen über die Eiskönigin, weil das ich selber
sehr
auch
gerne.
So vor Augen habe. Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch überlegt, wer alles Perücken auf der Bühne anhatte. Und dann habe ich so festgestellt, ich glaube, alle hatten, fast alle, bis auf Eric, glaube ich, hatten Perücken auf.
Ja, ja.
Ensemble, die Hauptrollen, alle.
Mhm.
Wahnsinn. Und sind das Perücken, die du selber gemacht hast oder ihr selber gemacht habt? Oder wie funktioniert das?
Zum Teil. Also, wenn wir mal grob überschlagen, Elsa pro Besetzung hatte 4 Perücken.
Ah ja, das wollte ich dich nämlich
genau.
auch fragen. Sie hatten, jede Darstellerin hatte eine eigene,
genau,
ein eigenes
die eigenen
Set.
Perücken, das eigene Perückenset.
Weil
genau.
die Köpfe unterschiedlich groß sind oder aus hygienischen Gründen. Oder
sowohl als auch.
Okay.
Und genau, Größe, Hygiene.
Ja.
Also jeder hat
4 Perücken jede Elsa.
4 Perücken jede Elsa. Wir hatten 3 Besetzungen für Elsa.
Okay, also 12 Perücken.
12 Perücken. Bei Anna waren es 6 Perücken.
Ja, die hatte ja noch mit der Strähne, die sich färbte, die hatte ja sehr viel
Wechsel. Viele Wechsel.
Viele, viele Wechsel.
Da hatten wir auch 3 Besetzungen. Dann haben wir das ganze Ensemble. Und so eine Perücke, je nachdem, wie man sie macht, kann man so zwischen 40 bis 90 Arbeitsstunden rechnen. Das schaffen wir beim Musical gar nicht. Wir haben eine 6-wöchige Umbauphase, in denen wir selber aber auch die ganzen Abläufe des neuen Musicals lernen müssen mit Proben und so.
Ja, ja.
Sodass wir die Perücken fertig schon bekommen.
Mhm.
Die werden bestellt. Die müssen ja auch immer gleich aussehen. Also wenn du dir die Eiskönigin in Hamburg ansiehst, müsste das genauso aussehen wie
in
am
London.
West End oder genau am Broadway.
In New York,
ja. Und wir frisieren die dann quasi. Dann kommt ein Supervisor und erzählt uns, wie das auszusehen hat und zeigt uns das auch.
Aha.
Und in den 6 Wochen lernen wir das dann quasi auch, wie die Show auszusehen hat.
Wahnsinn.
Ja.
Und der Supervisor bringt ein Foto dann mit von der Perücke, so, oder? Wie es dann werden soll?
Genau. Manchmal gibt es dann aber auch nochmal, dass sie sagen, nee, das war jetzt am Broadway so und so, aber wir machen das jetzt hier in Hamburg ein bisschen anders. Dann ist eine Welle anders oder generell wird auch geguckt, dass es zu dem Menschen passt, der die Perücke trägt.
Mhm.
Dass der Blondton auch passt.
Aha.
Und so. Also
kannst du danach, färbst du danach zum Teil?
Auch.
Auch. Oder es kommt schon so
geliefert. Oder es kommt auch schon, genau.
Ton.
Weil es sind ja dann im Vorfeld bei den Castings, bei den Finals wird dann schon geguckt, welcher Blondton könnte da passen. Und in Absprache dann mit den Produzentinnen in New York werden dann quasi Perücken geordert.
Wie interessant.
Ja.
Und wenn du sagst, du frisierst sie, zum Beispiel die schöne Perücke von Elsa, wenn sie dann die Spange löst, weil ich lass los, und dann kommt der lange Zopf runter.
Ja.
Bekommst du das als offenes Haar? Und machst du dann das Flechten und alles?
Genau, also den Elsa-Part in der Show selbst habe ich nicht gemacht.
Ja.
Aber die Perücke also ist...
vom Prinzip ist, her, genau.
Und natürlich auch beim Auf- und Absetzen der Perücke bleibt man mal hängen, dann zieht man eine Strähne raus, deswegen muss sie immer wieder neu frisiert werden. Auch der Zopf muss natürlich immer wieder neu geflochten werden, weil einzelne Haare dann aus dem Zopf abstehen.
Mhm.
Man schwitzt und so, also die Perücken müssen dann auch regelmäßig gewaschen werden und das passiert dann alles tagsüber.
Ja, stimmt. Ja. Kann man eine Perücke von einem Tag zum nächsten waschen und trocknen? Föhnt man dann? Wie?
Wir haben so einen ganz großen Trockenofen, der so auf 50 Grad eingestellt ist. Aha. Und da stellen wir die Perücken zum Trocknen rein.
Ja, ja. Wie so eine Trockenhaube beim Friseur.
Genau, genau.
Ah, interessant. Okay, frisieren heißt also wieder herrichten.
Wieder herrichten, ja.
Aber kriegt ihr sie auch manchmal im so Rohzustand, dass ihr alles dann mit den Haaren macht?
Ach so, ja. Also ganz am Anfang der Produktion bekommen wir sie im Rohzustand.
Das meine ich so, offene Haare wie meine
genau,
jetzt.
Offene Haare, dann müssen die teilweise noch geschnitten werden oder dann doch nochmal muss was gefärbt werden, einen Ansatz rein oder einen Farbstich ausgleichen, wenn sie ein bisschen zu gelb auf der Bühne wirkt, dass man da dann nochmal farblich gegenarbeitet. Und dann fängt man quasi an, von null die Frisur dann zu kreieren. Genau.
Wahnsinn. Das finde ich so toll. Richtig toll.
Und dann sind die auf der Bühne und dann geht es wirklich dann auch ruckzuck. Also es sind ja auch schnelle Umzüge.
Ja, eben.
Und es gibt
so schnelle.
Einen Anna-Umzug bei Kälter immer kälter. Ja. Der ist ja unfassbar schnell.
Wie hat denn der funktioniert? Das
kannst du mir erzählen. Waren wir zu fünft. Also wir waren zwei von der Maske und drei Dresser. Stehen schon bereit.
Ja.
Da kommt die Anna angerannt. Und dann ist sie wirklich Perücke ab und dann haben wir sie aber auch nur irgendwie dahinter geworfen.
Ja, ja, ja.
Die neue drauf, dann wurde die mit 5 Nadeln gesteckt. In der Zeit zieht sie sich auch um.
Wahnsinn.
Dann sind da 6 Hände an ihr, die dann das neue Kostüm quasi anziehen, Reißverschluss zu und dann muss die schon wieder raus.
Das ist dann eine rennen. Sache von Sekunden.
Und Sekunden,
unter
wirklich.
Einer Minute.
30 Sekunden ist der, glaube ich.
30 Sekunden.
Ja.
Wahnsinn.
Ganz, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Ton muss das Mikro und das muss runterfahren, alles, auch noch gleichzeitig.
Genau, das muss ja auch, weil...
Dass man nicht die Geräusche hört
Man
irgendwie.
Muss ja auch Kommandos geben. Also wenn ich vorne stehe und sehe zum Beispiel das Mikro, was am Haaransatz ist, dass es verrutscht ist, muss ich auch sagen, so Moment oder so. Also,
Ja. Du
ich muss der
sagen
Person
können.
Ja hinter...
Ja, höher oder irgendwas
genau,
sagen können.
Genau, und deswegen, ja, das Mikro muss aus sein und so. Und dann muss auch alles sitzen, weil in dem Moment, wo die Person zurück auf die Bühne rennt, sollte die sich nicht Gedanken machen, verliere ich jetzt die Perücke?
Stimmt, ist mein Kleid oben
ist
hoch
mein Kleid,
zum Beispiel?
Sind meine Schuhe zu oder falle ich gleich, weil der Schuh auf ist?
Stimmt.
Habe ich also das muss ja alles...
Muss euch 100% vertrauen können und sich
genau,
auf euch verlassen
genau.
können.
Ja.
Und sind mal Sachen richtig schief gegangen? Jemand ohne Perücke jetzt. Auf die Bühne oder so? Was Extremes? Nee.
Wir haben doch, wir hatten eine ganz, ganz lustige Panne.
Ja.
Ziemlich zu Anfang bei dem Ball.
Ja.
Und da hat sich die Perücke von einer aus dem Ensemble im Kostüm bei dem anderen verheddert. An so einem Knopf.
Bei diesen Tänzen wahrscheinlich.
Genau.
Hebung
und dann
oder so.
Konnte sie ihren Kopf nicht mehr von der Jacke
Brust
wegnehmen. Genau.
Ja.
Und dann sind
so
die.
So tanzend abgegangen.
Ja, und dann sind sie halt einfach abgegangen. Ja. Also, sowas ist ein. Und das ist natürlich. Für uns super lustig.
Ja.
Und für
das ist nicht so
Menschen, denen es dann auffällt, ist es dann auch ganz,
auch lustig,
ganz
und
lustig,
nicht schlimm
zu sehen.
Und seid ihr dann immer in der Nähe? Sind immer Maskenbildner in der Gasse oder so? Maskenbildnerin, wenn irgendwie was ist?
Also wenn wir nichts vorbereiten müssen, wir müssen ja oft auch die nächsten Umzüge, die Perücken schon bereitlegen oder je nachdem, wo die Umzüge stattfinden, auch die Perücken dort platzieren, das nennt man einrichten.
Ja, stimmt.
Und nach Möglichkeit ist aber schon immer jemand da, wenn was ist, dass man auch schnell reagieren kann einfach.
Ja.
Das ist der Optimalfall, ja.
Ja, ja, natürlich. Oh, wie aufregend, wie aufregend. Und Elsa, hast du Elsa auch umgezogen? Oder also, nein, hast du nicht, ne?
Nee, bei Elsa, nee. Ich habe mich hauptsächlich um
Anna
gekümmert.
Um Anna gekümmert.
Ja.
Ah ja, wie schön. Die liebe Anna, mochte ich sehr gern die Rolle auch.
Ja.
Ich habe so viel mit Willemein immer gearbeitet, das war ganz schön. Ja, toll. Und wie war es bei MJ? Ganz anders natürlich.
Ganz anders, ja, wirklich, tatsächlich ganz anders. Die Frisuren waren nicht mehr so aufwendig, wie diese Ballfrisuren zum Beispiel.
Stimmt, also, die mussten ja alle ganz akkurat sein, ne? Die Ballfrisuren.
Genau, ja. Genau. Und das waren ja, also die Frauenperücken sind wir so 70er, 80er, 90er, mhm, bewegen wir uns. Also eher moderne Frisuren, die wir dann bei MJ gemacht haben.
Ja, 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 ja. Und ist bei Musicals hauptsächlich, dass man Perücken trägt? Oder tragen Leute auch mal ihre eigenen Haare?
Wenn die Frisur gleich bleibt während des, des Stückes,
stimmt,
dann kann es gleich bleiben.
Ja.
Man hat oft Perücken, dass du einen Unterbau auch drunter hast, wo du Frisuren später auch stecken kannst.
Stimmt.
Es muss ja halten, auch ja, gerade ja, beim Tanzen.
Ja. Ja, ja, ja.
Und dafür, das nennt man Schneckeln, man wickelt quasi immer so eine Haarsträhne um zwei Finger und fixiert die dann mit zwei Pins am Kopf. Und das macht man über den ganzen Kopf. Und das ist quasi deine Steckunterlage. Und alle Perücken, die da drauf kommen, werden dann eben an diesen Punkten fixiert.
Stimmt.
Und wenn jemand zuerst im Eigenhaar auf der Bühne ist und dann eine Perücke bekommt, muss halt die Zeit sein, um das vorzubereiten.
Und zwischendurch zu schneckeln.
Das ist es meistens nicht. Deswegen hat man auch da dann vorher schon meistens eine Perücke auf. Gründen. Genau, aus praktischen und Zeitgründen.
Ah, interessant. Ich erinnere mich, ich habe einmal am Theater in Lübeck beim Zauberer von Oz mitgespielt. Ich war Glinda, also die gute Hexe des Nordens hieß ich. Und ich sollte erst eine blonde Perücke haben und habe dann Fotos damit gemacht, die Perücke aufgehabt. Und dann wollte aber der Regisseur plötzlich, dass ich meine eigenen Haare habe, braune Haare. Aber ich sollte die gleichen schönen Locken haben wie bei der Perücke. Das heißt, das war dann sehr aufwendig. Und ich habe mir auch Sorgen gemacht um meine Haare, weil die dann halt sehr heiß frisiert worden sind. Und dachte, manchmal ist eine Perücke auch für die Haare schonender eigentlich. Eigentlich, ne? Als wenn man mit dem eigenen Haar.
Vor allen Dingen, wenn man das 8-mal die Woche macht, dann. Ja. Und auch schon beim Schneckeln muss man gucken, dass man das ordentlich macht, dass die Spitzen nicht abbrechen und so.
Okay.
Weil das natürlich auch mechanisch für die Haare dann anstrengend ist.
Oh, interessant. Ja. Schneckelt ihr immer oder schneckeln Darstellende selber?
Ich würde sagen, zu 95% hat die Maske geschneckelt und. Ja. Dann gibt es aber auch Menschen, die das selber machen. Oder man flechtet die Haare zum Beispiel.
Ah ja.
Das, man muss das immer ganz... Also meistens wird geschneckelt.
Mhm.
Man guckt aber individuell. Mhm. Manchmal twistet man oder man flechtet die Haare.
Ja.
Und das ist je nachdem nach Haarlänge, nach der Haarbeschaffenheit. Sind es glatte Haare, lockige Haare.
Ja.
Und wie klein ist die Lockung und das... muss quasi individuell dann entschieden werden.
Man schneckelt, dann kommt der Strumpf drüber, ne? Der so Nylonstrumpf.
Genau, und so man hat Material. So ein Stirnband.
Ja,
und
stimmt. Und dann wird das festgeklammert.
Genau, und ganz oft sind die Mikroports auch noch auf dem Kopf drauf. Also selbst die sind unter der Perücke.
Stimmt.
Weil bei Elsa zum Beispiel gibt es kein Kabel, was über den Rücken geht.
Oh.
Die hat auch den... Sender? Den Sender.
In der Perücke? Unter der Perücke?
Unter der Perücke,
What?
Ja. Unter dem Strumpf, ja. Und bei Elsa sind es sogar zwei, falls nämlich ein Mikro mal ausfällt, dass man auf das andere switchen kann.
Was?
Ja, dann hat die das auch noch.
Hat die zwei Sender auf dem Kopf?
Ja.
Plus
ja.
zwei Mikros auch?
Ja.
Oh, das wusste ich nicht. Mhm. Das ist interessant.
Ja. Ist bei Tarzan auch, meine ich.
Ja?
Mhm.
Oh, wie interessant.
Bei Tarzan hat es, glaube ich, auch den Grund, dass man die Kabel nicht sieht und dann meine ich, ist es auch sicherheitstechnisch,
also stimmt, Tatsache,
dass die sich nicht
irgendwo
verheddern in den Linearen und so.
Ja, das kann sein. Oh, das ist interessant. Warte mal, irgendwas habe ich gerade noch gedacht. Ja, wie fixiert man denn eine Perücke, wenn ein Darsteller eine Glatze hat? Wenn ich nicht Geschneckeltes zum Reinstecken habe? Das sind jetzt sehr simple Fragen, I'm sorry, aber ich muss mal...
Nein, es gibt so ein... Ich weiß gar nicht, was das für ein Band ist.
Ja.
Das nimmt man, glaube ich, so zum Tapen von Sportverletzungen.
Mhm.
Und das klebt so ein bisschen.
Ja.
Und das nimmt man meistens.
Ah.
Als quasi so eine Art Stirnband.
Ja.
Und da steckt man dann die Perücke fest.
Ah, interessant.
Ja.
Kineso-Taping, diese bunten.
Ja, diese
so
bunten.
Blauen oder pinken.
Genau,
oder so.
Genau. Und die gibt es dann aber auch so in verschiedenen in Beige und braunen Tönen.
Und die klebt man dann einmal um den Kopf rum.
Genau,
und dann
genau.
kann man da rein.
Ja, ja.
Interessant. Interessant. Lass uns tiefer eintauchen in das Thema Perücke.
Ja.
Du bist ja ein Perückenspezialist und bei dir gibt es auch sehr viel Perücken anzuschauen in deinem Atelier. Ja. Es gibt, ja, habe ich jetzt gelernt von dir, es gibt Echthaarperücken und Kunsthaarperücken. Mhm. Was ist der Unterschied? Für was verwendet man was?
Genau, also es kommt immer bei der Wahl der Haare darauf an, was man für Erwartungen an die Perücke hat. Mhm. Echthaar ist pflegeintensiver und teurer als Kunsthaar. Mhm. Kunsthaarperücken sind in der Regel weniger pflegeintensiv und auch kostengünstiger. Mhm. Und sie halten die Form. Also wenn ich eine schöne Welle im Kunsthaar einmal drin habe, kann ich die waschen und dann bleibt die Welle.
Oh, okay.
Das Echthaar muss ich nachfrisieren.
Ja.
So, und das ist natürlich dann auch nochmal ein Zeitfaktor.
Zeitfrage. Mhm.
Und heutzutage sind die Kunsthaarfasern aber so weit entwickelt, dass die teilweise für den Durchschnittsmenschen
nicht erkennbar sind.
Sieht genau.
Dann wie Echthaar aus.
Ja, ja.
Das heißt, bei den Musicals ist Kunsthaar wahrscheinlich, oder?
Die haben wir meistens Echthaarperücken.
Echthaar?
Ja.
Oh.
Weil die, also bei der Bühne.
Ja, durch das
ist der
Licht?
Glanz, genau.
Ah,
dann da hast du nochmal eine ganz andere Lichtstärke.
Ja. Und dadurch siehst du dann doch das Kunsthaar.
Teilweise, genau. Ja. Und eben dann auch, es gibt auch Kunsthaarperücken, die beim Musical oder auf der Bühne generell verwendet werden. Aber es ist hauptsächlich
Echthaar. Also Elsa ist auch
Echthaar. Diese langen, blonden
Und wo kommen diese Haare her, Florian? Woher holt die Perückenproduktion echtes Haar?
Das ist meistens asiatisches Echthaar. Also oft aus Indien.
Ja, ja. Okay, und Menschen, die das dann verkaufen, ihre Haare, die mit Absicht sich die ganz lang wachsen, oder?
In Indien ist es so, dass Haare gespendet werden an Tempeln. Also Frauen spenden ihre Haare, um Glück für das Kind zu erbitten oder sonst irgendwas. Und das und der Tempel verkauft quasi die Haare weiter an Haarhändler.
Okay.
Diese sortieren das dann nach Längen und so.
Krass.
Dann wird das gebleicht und neu eingefärbt und landet dann irgendwann bei den Perückenmachern, die daraus dann eine Perücke herstellen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel selber eine Perücke haben möchte mit Echthaar, wo kaufe ich das?
Am besten bei einem Perückengeschäft in deiner Nähe.
Mhm.
Dass du die Haare direkt fühlen kannst.
Aha.
Und dass es vor allen Dingen auch angepasst wird auf deinen Kopf. Das ist ganz wichtig bei Perücken.
Ja.
Und das hast du eben, wenn du sie online bestellst, nicht.
Stimmt.
So.
Stimmt, ja.
Und du hast keine Beratung. Und viele Menschen bestellen die für sich falsche Perücke.
Ja,
sei es Farbe, Schnitt, Form, Größe.
Glaube ich. Aber könnte ich, jetzt Haare wo bestellen? Sozusagen für Summe X, so und so viele Haare. Und dann zu dir gehen und sagen, guck mal, das sind die Haare, könntest du mir eine Perücke daraus machen?
Theoretisch.
Macht keiner so.
Könnte man das machen, wenn sie lang genug sind. Also man sagt so 35 Zentimeter, um sie vernünftig verarbeiten zu können.
Interessant.
Sollten sie haben. Und auch bei Spenden, bei Haarspenden, dass man sagt, ab 35 Zentimetern sollte so ein Haarzopf haben.
Ja, stimmt.
Um ihn weiterverarbeiten zu können.
Ah, interessant. Und ist das... Gibt es in Deutschland Menschen, die Haare spenden?
Viele Menschen.
Die für den guten Zweck, für Erkrankte oder so sagen.
Hauptsächlich für Kinder.
Oh.
Ja. Ja.
Oh.
Es gibt Haarhelden zum Beispiel, ist eine Organisation, die Haarspenden sammeln und die dann für Kinder mit Haarausfall, hauptsächlich krankheitsbedingt, dann Echthaarperücken herstellen.
Oh, wie
aus den Haarspenden. Ja, das ist ganz toll.
Das ist toll. Weil manchmal haben ja Frauen dann lange wachsen lassen und sagen, okay, jetzt will ich endlich kurze Haare haben. Und dann ist es ja sinnvoll, was damit zu machen mit den Haaren.
Ja.
Weisen Friseure darauf hin? Weißt du das?
Weiß ich nicht. Also ich hoffe, also es gibt bestimmt einige. Aber
wenn jemand so
einen
radikalen Schnitt macht, eigentlich wäre das schön, oder?
Dann
immer darauf hinzuweisen, dass man das doch spenden könnte.
Ja.
Und du machst, können wir direkt darüber sprechen, bei dir kann man auch, hast du vorhin schon gesagt, über die Krankenkasse ein Rezept haben oder einlösen bei dir sozusagen und kann eine Perücke, wird die dann angefertigt von dir oder wird schon,
nee, beides. Also es ist je nachdem,
ja,
für wie lange man sie benötigt. Braucht man sie aufgrund von einer Chemotherapie, dann sind es meistens nur so 6 Monate.
Bis dann genügend eigenes Haar für eine Frisur wieder da ist.
Naja, oder? Das nicht unbedingt, nee. Aber man ist nicht Langzeitträgerin.
Ah, okay.
So, also da unterscheidet die Krankenkasse auch in der Höhe der Bezuschussung. Und da muss ganz individuell, wird dann geschaut, was auch für die Bedürfnisse dann einfach passt.
Ja.
So, und dann ist es auch oft so, dass man sagt, eine konfektionierter Haarersatz ist in vielen Fällen dann sinnvoller, das so zu machen wie eine Anfertigung, denn das dauert auch. Also man kann dann schon sagen, dass man so 8 bis 12 Wochen auf seine Perücke wartet. Und wenn man die Zeit auch hat, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, sich das anfertigen zu lassen. Aber in manchen Fällen muss es dann auch schneller gehen und dann kann man eben auf konfektionierten Haarersatz zurückgreifen, der ja dann aber auch individuell angepasst werden kann. Also sei es jetzt in Länge und Form und Farbe, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten,
toll,
das zu machen. Ja,
ja, das ist doch bestimmt für dich auch eine sehr schöne Aufgabe, oder?
Total.
Ja.
Und was ganz anderes zum Theater, was ich ja viel mache. Ich mache ja ganz viel auch für Bühnen und generell für darstellende Künste.
Ja.
Und der Bereich ist dann aber auch nochmal sowas ganz was anderes. Und ich finde auch unglaublich schön, dass ich so diese Mischung aus beiden habe. Und es ist auch für Menschen schön, die in mein Atelier kommen, weil sie auch beides sehen.
Ja.
Und es ist eben nicht, dass du denkst, du kommst in so ein Sanitätshaus,
stimmt,
in so ein steriles,
stimmt,
sondern ich habe schon geguckt, dass ich mein Atelier möglichst lebendig gestalte und dass ich einen Ort habe, wo man sich auch wohlfühlt, wenn man kommt.
Ja, ach, das kann ich gut verstehen. Das ist bei mir ein bisschen auch so. Ich arbeite ja auch als Stimmtrainerin mit Künstlerinnen und Künstlern und dann arbeite ich auch mit normalen Leuten, das klingt immer so blöd, aber also mit Führungskräften oder Professoren oder Leuten, die halt Vorträge halten müssen. Und die schätzen auch bei der Arbeit mit mir, dass dieser künstlerische Teil so stark ist bei mir auch. Und dass ich nicht einfach nur eine Logopädin bin, die jetzt so womöglich noch in der Praxis ist oder so, sondern dass man ein bisschen die Theaterluft auch spürt.
Ja.
Und das ist ja inspirierend auch für alle anderen Menschen dann.
Ja, ich glaube auch. Das ist ein schöner Aspekt, den man da mitbringt.
Das finde ich ganz schön. Das finde ich ganz schön. Ja. Stelle ich mir vor, dass das bei dir auch schön ist. Und wie viel schminkst du Menschen noch? So.
Also gerade ist es fast gar nicht mehr.
Ja.
Also ich habe im Oktober mein Atelier eröffnet. Jetzt ist Februar. Also es ist auch noch nicht lange.
Stimmt, stimmt.
Also das Schminken ist also gar nicht der Rede wert. Momentan.
Ja.
Aber vielleicht ändert sich das auch noch. Ja, und ich habe ja auch immer mal verschiedene Projekte.
Ja, klar, natürlich.
Spätestens an Halloween, wo ich hier in
Hamburg... Wollte ich gerade mit dir drüber sprechen.
Genau.
Da schminkst du immer viel.
Da schminke ich dann richtig viel.
Was machst du da?
Ja, da schminke ich zu Halloween immer... meistens so um die 10 Menschen, die im East auch arbeiten und bei deren Halloween-Party dann die Gäste begrüßen.
Ah.
Und die mache ich passend zum Motto des Jahres dann fertig. Und seit ungefähr 6 Jahren kümmere ich mich für die 10 Menschen dann auch noch um die Kostüme.
Wow.
Und das ist immer ein großes Projekt, was dann so Ende Oktober ansteht bei mir.
Oh, das glaube ich. Richtig groß.
Ja.
Und du schminkst dann Wunden, alles Mögliche wahrscheinlich.
Je nach
Nägel
Thema.
Im Kopf und also so.
Also ein sehr guter Freund von mir unterstützt mich dabei auch.
Ja.
Wir sind zu zweit.
Ja.
Robert ist da immer mit am Start, wo ich auch ganz dankbar bin.
Ja.
Und das ist immer so mein Highlight des Jahres.
Wirklich?
Ja, wirklich. Das macht unglaublich viel Spaß, weil ich auch alles selber entwickeln kann. Also
toll.
Die sagen, was das Motto ist.
Ja. Sag mal ein Beispiel, was gibt es für Mottos?
Wir hatten letztes Jahr das Motto Alice im Wunderland.
Mhm. Toll.
Da sind die Charaktere ja
vorgegeben,
fest und vor allen Dingen gefestigt durch den Film.
Ja klar, Grinsekatze und so. Ja.
Und das hat auch Spaß gemacht, dann nochmal zu gucken, dass man dann auch da wieder was Eigenes interpretieren kann, ohne dass die Gäste der Party nicht wissen, wer vor ihnen steht.
Ja, toll.
Also man muss ja trotzdem noch den Hutmacher und die Alice und so erkennen. Aber man möchte halt keine Kopie des Films anfertigen. Oder ich möchte es zum Beispiel nicht.
Ja.
Und das ist dann toll, wenn man dann überlegt, so wie kann ich das denn machen und was habe ich quasi in meinem eigenen kleinen Fundus auch noch an Kostümen.
Ja.
Was brauche ich noch?
Ja.
Was kann ich miteinander kombinieren und dann auch, wem passt es? Das ist dann
stimmt.
Ich hatte da zwei vom East, die beide über 2 Meter groß sind. Oh. Und das ist natürlich dann auch schwierig für die. Dann
muss man neu anfertigen.
Passende Sachen zu finden, ja.
Nähst du selber auch?
Ich versuche es.
Ja, wenn du Kostüme
Also ich habe eine Nähmaschine und das klappt auch ganz gut.
Ja.
Also
ja,
für
ja,
die
ja.
Party zumindest.
Ja, ja, ja,
also ich würde mir jetzt nicht zutrauen,
ja.
Für den Alltag oder für den wiederkehrenden Verbrauch irgendwie was zu machen, aber für so eine einmalige Veranstaltung bekomme ich mittlerweile schon so einiges hin an der Nähmaschine.
Sehr gut.
Ja.
Wir haben ja vorhin schon über den Maskenbildner von Heidi Klum gesprochen und ich wollte nämlich mit dir gerne einmal über Heidi Klums Halloween sprechen und die Masken, die sie da hat. Ich habe mir das aufgeschrieben. Das kennt ihr sicherlich, Heidi Klum, das deutsche Model, macht in New York seit vielen, vielen Jahren, vielleicht seit 15 Jahren, 20 Jahren oder so, jedes Jahr eine große Halloween-Party und jedes Mal ist die Frage, als was wird sie kommen? Dieses Jahr oder 25 Ende letzten Jahres war sie Medusa.
Mhm.
Das war cool. Und davor war sie E.T., fand ich auch sensationell, mit ihrem Mann zusammen. Sie war der weibliche E.T. Dann war sie ein Pfau. Und besonders beeindruckend fand ich den Wurm auch, der sie war. Was denkst du darüber? Was steckt da für Kunst hinter? Oder ist das Kunst?
Also ich bin auch immer gespannt,
was
sie wird und auch dieses Jahr wieder werden wird.
Ja.
Das ist große Kunst, was da dahinter steckt. Aha. Und vor allen Dingen auch ein großes Team.
Ja.
Das ist unfassbar viel Arbeit.
Okay.
Also man muss sich das vorstellen, dass man das ja alles mit den Händen erschafft.
Ja.
So, und dann gibt es Menschen, die eben das modellieren müssen erstmal. Dann wird es abgeformt, dann wird es mit dem Material, Silikon oder Latex oder je nachdem, was verwendet wird, ausgeschäumt. Dann muss das angemalt werden. Dann geht auch mal was daneben.
Stimmt.
Und dieses Medusa-Kostüm, da haben die ungefähr ein halbes Jahr dran gearbeitet, an diesem Kostüm, für diesen einen Abend.
Oh,
und die hat ja auch Fake-Zähne gehabt.
Ja, sie hatte diese Spitzen.
Ja, und das ist alles, das muss ja alles angefertigt werden.
Dann waren die Schlangen, glaube ich, zum Teil haben sich bewegt auch.
Ja.
Ja.
Also das ist unvorstellbar.
Großes Projekt.
Ja,
wahnsinnig teuer dann auch.
Also
oder?
Sicherlich kostet es 6-stellig.
Ja.
Also die Arbeitszeit, die da reinfließt.
Ja klar, natürlich.
Unglaublich viel und das ist ja dann nicht nur
eine Person
sondern
ganzes Team,
ein ganzes
10
Team,
Leute oder keine Ahnung,
was daran arbeitet. Und auch die Materialien sind jetzt nicht die günstigsten.
Ja klar.
Das muss halt auch mit einkalkuliert werden.
Klar. Also das ist auch ein Highlight, auf das du auch immer fieberst.
Ja,
interessant.
Ja. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass die Medusa mein Favorit war. Und Heidi Klum kam mal als sich selbst in alt.
Ja.
Und das fand ich auch toll.
Ja,
das war jetzt nicht unbedingt gruselig, aber es sah sehr echt und authentisch einfach aus.
Das sah sehr echt aus. Ich habe auch das Foto gegoogelt.
Ja.
Ja, total. Total. Am Hals, überall.
Alles.
An den Beinen. Die Haut sah wirklich wie eine ältere Haut aus.
Ja,
oder alte Haut aus. Sie kam auch mal als Klon, das fand ich auch cool. Da waren sie zu 6, glaube ich. Sie und
stimmt.
noch ein paar andere Frauen, die genauso aussehen.
Also
die hatten, glaube ich, auch Silikonmasken.
Genau, ja. Und das ist natürlich auch nochmal schwierig, denn du kannst nicht einfach das Gesicht von Heidi Klum abformen und 6-mal ausgießen.
Aha.
Sondern du musst auch gucken, wie ist die Gegebenheit der Person, die dann die Maske aufgeklebt bekommt.
Macht es einen Unterschied?
Das macht, also wenn sie beweglich sein soll und so, macht das schon einen Unterschied, dass
wie
deine
unten die Knochen oder die Haut
Beschaffenheit ist.
Interessant. Aha, du kannst also nicht einfach raufbatschen sozusagen.
Nee,
und dann
man muss dann
aus,
teilweise auch schon das dann nochmal ausgleichen und so.
Wie interessant.
Ja.
Das ist auch interessant.
total interessant, oder? Ja.
Das finde ich toll.
Ja.
Das hätte ich eigentlich auch gerne mal. Ich will eine große Party geben, dass so Klone von mir sind. Mit meinen Haaren und meinem Gesicht. Das wäre doch toll.
Ja, ist wirklich. Also, ich finde es auch generell, was du, ja, wie du Menschen so verwandeln kannst,
ja,
aber auch bei den Filmen, was dir
ja
in diesen ganzen Produktionen
ja
mit Menschen machen.
Ja, ja.
Können. Und wie lange die dann aber auch tatsächlich in der Maske sitzen
sind.
Müssen.
Die sind dann 3 Stunden oder manche 6 Stunden.
Sechs, ich glaube jetzt hier für Halloween waren es sogar 10 Stunden.
Deine Leute, die du...
Nein. Meine Leute zum Glück nicht. Meine Leute müssen in 30 bis 45
okay.
Minuten durch sein.
Okay, gut.
Nee, aber Heidi Klum, glaube ich, die Medusa, glaube ich, war die 10 Stunden
wirklich?
Lang in der Maske.
Oh.
Also das war das Längste, wo sie in der Maske war.
Das muss man auch aushalten.
Und dann war sie auch nicht lange im Kostüm auf der Party.
War sie nicht lange? Mhm. Weil es so unerträglich zu tragen
schwer
war?
Schwer ist. Und
schwer
so.
War
und
das,
überleg
ne?
mal, also die hatte ja diesen ganzen
Vorbau.
Körper auch.
Ja.
Du kannst dich ja nicht mehr richtig, also du, auf Toilette kannst du damit nicht gehen.
Nee.
Einfach
nee,
mal.
Nee.
So.
Kann man nicht.
Und wenn du 10 Stunden schon in der Vorbereitung warst.
Stimmt.
Und dann noch eingeschränkt auf der Party bist. Also
ja.
Da sind ja viele kannst Menschen,
du nicht lange,
die hat da auch
du
nicht
eigentlich auf dem Teppich sein für die Fotos,
genau.
Theoretisch, ne?
Ja, ja. Und dann vielleicht einmal ja. irgendwie
einmal kurz
quer über die Party und dann,
und
genau.
Das war's dann.
Und ich glaube, dann wird es auch schnell wieder
dann
abgenommen. Ja.
Abgefahren. Aber ich finde das von ihr wirklich einen so genialen PR-Coup, dass
toll,
ihr das
oder?
Macht, oder?
Ja.
Ja, das finde ich wirklich beeindruckend. Ich muss dich was fragen nach einer Perücke, die ist auch auf deiner Homepage, glaube ich, zu sehen. Du hast eine Perücke aus Büffelhaar.
Ja.
Was hat es damit auf sich? Wieso braucht man Büffelhaar?
Für historische Frisuren nimmt man oft Büffelhaar. Also gerade so Rokoko-Frisuren, die ja sehr groß frisiert
stimmt,
sind.
Hochgetürmt
hoch
oft sind.
Und oft ist ja dann
ja.
irgendwie noch ein Schiff mit eingebaut
ja,
oder sonst
ja,
was. Also
ja, 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 ja.
Und die wurden auch damals aus Tierhaar hergestellt und das macht man heute immer noch.
Ach. War das damals auch aus Büffelhaar? Oder war das Pferdehaar auch? Oder?
Ich weiß nicht, ob es alles Büffelhaar war. Es war aber auf jeden Fall
Pferd
bestimmt,
geht
ne? auch.
Kann man sich gleich vorstellen.
Und ja, aber hauptsächlich Büffelhaar.
Und bist du dann ein Fan von Bridgerton oder eher nicht?
Ich habe es noch gar nicht gesehen.
Was?
Ich habe es noch gar nicht gesehen.
Florian! Ich glaube, ich höre nicht richtig. Wirklich?
Ja, wirklich. Kenne
okay.
ich nicht.
Ich möchte mit dir mal sprechen über Personen, die Perücken tragen.
Mhm.
Weiß ich gar nicht, ob man das machen kann. Doch, aber es gibt ja Menschen, da ist es klar oder offensichtlich.
Cher zum Beispiel.
Cher.
Kann man,
Cher total.
Trägt seit den 70er Jahren Perücke.
Nur Perücke in der Öffentlichkeit.
Nur Perücke.
Ne? Stimmt, immer seit den 70er Jahren
seit den 70ern schon.
Na, 50 Jahre.
Ja.
Das heißt,
gut, die wird jetzt im Mai wird die
80. Also jetzt hat sie vielleicht tatsächlich nicht mehr so viel Haare, aber früher vielleicht hatte sie.
Ja.
Das wissen wir nicht, ne? Aber hat sie als
also,
Kunstform.
Genau, und eben auch, sie hat ja so, so eine Comedy-Show
mhm.
und hat da verschiedene Sketche gemacht und
mhm.
allein dafür hat sie Perücken
mhm.
Genutzt.
Mhm.
Und später hat sie dann halt auch erkannt, dass sie halt ihre Haare irgendwie nicht färben oder abschneiden muss, sondern dass sie das eben über Perücken lösen kann.
Ja, das ist interessant. Denkst du, das wird immer mehr salonfähig oder alltags
ja.
im Alltag ankommen?
Ja, ja.
Dass man sich, wie man Brillen wechselt, zum Style auch die Haare wechselt?
Ich denke schon.
Ja.
Und es wird in der Mode ja häufig auch gemacht,
mhm.
dass für Fotoshootings Perücken verwendet werden,
mhm.
weil
mhm.
die Menschen vor der Kamera dann eben nicht ihre Haare abschneiden müssen.
Stimmt.
Und dann ist das die einfachste Option, das dann über eine Perücke zu machen.
Toll.
Ja.
Und man erkennt auch heutzutage nicht mehr so leicht, ob jemand eine Perücke trägt, oder?
Mhm.
Also so ein Laie, wie ich
zum
Beispiel.
Gar nicht. Vor allen Dingen, dein Fokus liegt ja auch nicht ständig auf
ja.
den Haaren anderer
ja.
Menschen. Also
stimmt.
gerade wenn du durch die Stadt läufst, hast du ja ein Ziel meistens,
mhm.
bist mit den Gedanken zu Hause, bei
mhm.
der Arbeit,
mhm.
bei deiner Besorgung, die du noch
mhm.
machen musst oder was auch immer und
mhm.
achtest gar nicht so sehr auf die Menschen, die dir entgegenkommen. Vor
mhm.
allen Dingen nicht mit der Frage im Kopf, hat die Person jetzt gerade eine
stimmt.
Perücke auf oder nicht?
Ja.
So, also der Fokus liegt, glaube ich, nicht
ja.
auf dem Analysieren
ja.
der Haare der Menschen drumherum.
Ja, stimmt. Stimmt. Mir fällt ein Bild ein, was ich von dir kenne bei Instagram. Du bist einmal zu irgendeiner Veranstaltung als Bill Kaulitz gegangen und hattest dafür natürlich eine Perücke auf. Klar. Ja. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, das war ja wirklich so, wie man ihn kennt. Das heißt, trägt er auch eine Perücke?
Nee. Also manchmal.
Ja.
Manchmal.
Ja.
Bill Kaulitz hat oft Haarteile.
Ah.
In den Haaren.
Ja.
Und dann hat er ja auch für eine große Haarpflegefirma irgendwie Werbung und Spots gemacht. Und ich glaube, da hat er auch Perücken aufgehabt.
Ja. Aber dieser Signature-Look, den er zurzeit hat mit den langen, blonden Haaren,
das sind seine Haare. Ja. Also oft werden die Haare, wie gesagt, nochmal aufgefüllt.
Ja, mit ein bisschen mehr.
Mit Haarteilen und so.
Wie heißt das dann? Clips? Nee, wie heißt das, wenn man sowas so Teile ran...
Ja, so Haarteile sind es dann, genau, die reingeklipst werden.
Ja.
Und das wird oft einfach für die Fülle gemacht. Also gerade im Fernsehbereich.
Das machen viele Leute.
Ja,
Frau Ludowig macht das, also sagt es auch offen, ne?
Und dann sagt sie es offen? Okay, ja. Also ich hoffe.
Ich glaube, ich habe das mal gehört. Man sieht es ja auch sehr eindeutig so bei ihr. Ja,
manchmal sieht man auch dann am Oberkopf so einen Farbunterschied.
Ja, total. Total von, so unten ein bisschen dunkler manchmal.
Oder vom vorderen Teil der Haare zum Hinterkopf.
Ja.
Und so.
Aber toll, dass das möglich
ist. Aber ja, ist wirklich super.
Ja.
Und wenn du dann, wie gesagt, noch auch dir die Frisur und die Haarfarbe noch aussuchen kannst.
Ja, stimmt.
Ja. Und auch da finde ich, um nochmal zurückzukommen auf die Bühne, dass ich es so schön finde, wie viel Spaß die Menschen auf der Bühne auch immer noch an Perücken haben.
Ja.
Und man denkt so, naja, ihr habt ja beruflich täglich Perücken auf und in jeder Produktion.
Ja.
Aber auch da kann man mit irgendwelchen Perücken dann
es
doch
ist noch... Immer
ist
toll.
Immer faszinierend.
Ja, stimmt. Ich habe auch viel Perücken getragen. Ich fand das immer toll.
Oder?
Immer.
Ja.
Immer. Ich habe auch das Schneckeln geliebt, weil nach dem Schneckeln sind die Haare so schön wellig.
Ja.
Deswegen fand ich das immer ganz, ganz schön. Ja, ich habe gerne Perücke getragen. Total. Ja. Und es macht so viel.
Es macht so viel aus.
Ja.
Und es verändert einen so schnell.
Ja, ja.
Und auch generell Verkleidung verändert einen und dann auch oft, wie man sich gibt.
Ja,
lustigerweise.
Natürlich.
Ja.
Und wird auch mutiger oder anders.
Je nach Verkleidung.
Du arbeitest ja auch mit Olivia Jones zusammen.
Genau.
Wie ist denn das?
Seit 2019 habe ich die erste Perücke für sie gemacht.
Ja.
Das ist auch spannend. Also ich. Olivia ist unfassbar nett.
Mhm.
Und. Ist ihr natürlich immer bunt.
Ja, Perücken sind immer bunt für sie.
Ja, ja. Und das macht schon auch Spaß.
Ja.
Ich mache viele Perücken und schicke sie dann zu Karl Gazzali und der frisiert dann die Perücken für Olivia. Genau.
Ah, interessant. Ja. Ja, toll.
Oder macht, also das sind ja schon Kunstwerke, was sie da dann teilweise auf dem Kopf hat.
Absolut.
Ja.
Die Perücken sind toll von ihr und auch das Make-up ist immer
Hammer,
finde ich. Mit viel Glitzer und viel Ausdruck.
Ja, ja.
Total, total. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe so viel dich gefragt, John. Haben wir was Wichtiges vergessen?
Ich weiß es nicht.
Heidi Klum, Olivia Jones. Salzburger Festspiele, Theater an der Elbe.
Die Cher haben wir erwähnt, das war ganz
wichtig. Sogar Cher haben wir erwähnt, das war ja wichtig.
Ich habe sie auch drunter. Ich hab
hier. Oh, okay, wir können, wenn wir es
Die habe ich immer dabei, immer habe ich irgendwie...
Wirklich?
Ich glaube, es vergeht auch kein Tag, wo ich nicht irgendeinen Song von Cher zumindest einmal gehört habe.
Woher kommt die Faszination für Cher?
Ich glaube, ich weiß es auch gar nicht. Ich glaube, das kommt aus meiner Jugend, so 13, 14. Da kam sie ja mit Belief raus und hat damals ja schon Kostüme gewechselt und auch die Tour damals, diese Belief-Tour, hatte sehr unglaublich aufwendige, schöne Kostüme, die ja auch seit den 70ern Bob Mackie macht, ihr Kostümdesigner. Und das hat mich in so eine Fantasiewelt immer so ein bisschen entführt, weil ich auch nicht so eine schöne Schulzeit hatte.
Mhm.
Und das war dann immer so ein Lichtblick nach Hause kommen und dann die VHS-Kassette von dem Konzert zum Beispiel wirklich? Einzulegen. Ja, wirklich. Und also diese VHS-Kassette, hunderte oder bestimmt tausende Male lief die.
Interessant.
Ja. Und da kam so die Liebe zu Cher zustande.
Ja.
Und je mehr ich mich mit ihr beschäftigt habe, umso spannender fand ich sie auch als Mensch. Also es gibt so viele Sachen, die man über sie auch gar nicht weiß und die auch in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt sind. Und ich habe sie ja einmal getroffen bei Wetten, dass.
Wirklich?
Ja.
Bei welchem Wetten, dass? Sie war öfter da, glaube ich, ne?
Oh ja, sie war sehr, sehr oft.
Es gab den
sehr,
berühmten
sehr
Auftritt in meiner Jugend.
Diesen Skandalauftritt.
Ja, mit diesem sehr knappen Kostüm, was sie anhatte.
Genau, genau.
Mit diesem schwarzen String.
87 und, müsste das gewesen sein.
87, guck, ja.
Oder?
Ja. Ja, kann sein. Da war ich 13. Das war meiner Kindheit. Ja.
Ich meine, das war 87?
Ja, das weiß ich noch.
87 oder 89, eins von beiden. Ja, so, ja. Aber um den Dreh war das auf alle Fälle.
Ja.
Und wann war das bei Wetten, dass? 2011 oder 13.
Okay.
Da hat sie I Hope You Find It gesungen.
Okay, kenne ich nicht.
Und ich habe am Bühneneingang gewartet.
Wirklich? Als Fan?
Als Fan. 7 Stunden lang.
Oh.
7 Stunden. Und dann kam ihr Bodyguard zuerst. Mhm. Der heißt Iba und ist ihr Schwager.
Wirklich?
Ja.
Das wusstest du alles
das
schon?
Wusste ich alles. Als,
okay.
Das wusste ich alles.
Okay.
Und als er wieder rauskam, also Cher war nicht dabei, als er wieder rauskam, habe ich ihn gerufen beim Namen und dann guckte er auch mit großen Augen in meine Richtung und kam dann auch tatsächlich und dann habe ich ihn eben gefragt, wenn Cher kommt, ob ich ein Autogramm bekommen könnte und ich hatte solche Hausschuhe gestrickt mit meiner Oma damals.
Ja.
Neongelb waren die, weil Cher Neonfarben so mag.
Okay.
Und dann meinte er, ja, kann er nicht sagen, aber er fragt sie. Und als sie dann kam, wir waren auch nicht viele Leute am Zaun, vielleicht 10.
Ja.
Und dann meinte sie, sie müsste jetzt zur Probe und sie kommt danach. Und sie kam dann auch tatsächlich und hat gesagt, wenn ihr nicht schreit, ne, komme ich zum Zaun. Dann ist sie zu jedem Einzelnen hin.
Ja.
Wir haben ein Foto zusammen gemacht, ich habe ein Autogramm bekommen, ich habe ihr meine Schuhe gegeben. Sie hat gefragt, ob ich auch heute Abend dann quasi Wetten, dass gucken würde, ob ich im Publikum wäre und so. Und das war sehr, sehr nett. Vor allen Dingen, dass sie sich so viel Zeit genommen hat.
Ja.
Und ihre beste Freundin war mit dabei.
Ja.
Und die Freundin hat dann ein paar Tage später aus Paris ein Foto aus Chers Hotelzimmer gepostet, wo meine gelben Schuhe zu sehen waren.
Wirklich?
Und dann, also zumindest bis nach Paris haben sie es noch geschafft in Chers Gepäck, ja.
Oh, Wahnsinn, was für eine schöne Geschichte.
Ja. Und sie war ja dann jetzt vor ein paar Jahren, 2019 nochmal zu einer Abschiedstour hier in Hamburg.
Ja.
Und da wusste ich auch, in welchem Hotel sie ist. Und sie fährt quasi immer über Nacht mit dem Tourbus dann.
Ja.
Und nach meinen Berechnungen wäre sie ungefähr um 5 Uhr morgens mit dem Bus hier angekommen.
Okay.
Da wollte ich aber nicht 5 Uhr morgens davor stehen, weil wenn du so müde aus einem Bus kommst.
Ja, dann möchtest du dich nicht zeigen.
Nee, möchtest du das nicht. Und auch so, dass ich irgendwie zwischen Autos warte oder so. Und ich dachte, nee, das war damals bei Wetten, dass so eine schöne Erfahrung.
Ja.
Und du weißt ja auch nie, wie, also ich habe ja auch manchmal nicht so guten Tag.
Ja, klar.
Und dann dachte ich, nee, dann belassen wir es dabei. Und dann gab es dieses eine schöne Treffen. Und vielleicht ergibt es sich irgendwann nochmal, man weiß ja nie.
Wird sie nochmal auf Tour gehen? Nee, eigentlich hat sie eine Abschiedstour schon gemacht.
Die hat, glaube ich, schon 5 Abschiedstouren
gegeben. Achso, kann also nochmal sein.
Mal sehen.
Wird
wie
sie
das
jetzt 80, dieses Jahr?
Dieses Jahr, ja, im Mai, ja.
Wow.
Unglaublich, ne?
Das ist unglaublich. Aber würdest du sagen, Florian, wenn du das so erzählst und dass dich das auch durch eine schwere Zeit auch mitgebracht hat, sie anzugucken und so, dass das der Grundstein war für deinen Beruf von heute?
Ich glaube, der war mit ausschlaggebend
oder,
auch.
Ja, oder dass du auch in dieses Gefühl dadurch immer wieder auch kommst.
Und ich muss auch selber sagen, ich bin auch nach wie vor gerne Teil dieser Theaterwelt. Auch wenn ich jetzt in der Selbstständigkeit mehr oder weniger nicht mehr so aktiv am Tagesgeschehen dabei bin, so habe ich doch immer noch meine Verbindung dahin.
Auf jeden Fall. auf jeden Fall.
Und das ist so eine andere Welt auf so vielen Ebenen, auch allein mit unseren Arbeitszeiten am Theater.
Ja, ja.
Man fängt ja meistens irgendwann gegen Mittag oder Nachmittag an,
ja.
Dann zwar bis spät, aber das ist auch ganz anders zu dem Leben, wie ich es jetzt habe.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ich will dir zum Schluss noch was sagen, will ich dich nicht beeindrucken, aber ein bisschen beeindrucken. Weißt du, wen ich mal kennengelernt habe und ein Autogramm mir habe geben lassen? Karl Lagerfeld.
Nein.
Yes. Yes. Yes.
Okay, da möchte ich jetzt bitte noch mehr Infos.
Ich erzähle
das bitte.
Das war zu Zeiten, als er noch nicht schlank war.
Ja.
Und er hat da mit Claudia Schiffer ein Buch rausgebracht. War das ein Märchen? Oder so eine Bildergeschichte? Es gab so ein Bildband mit Claudia Schiffer. Mhm. Habe ich auch zu Hause. Und da war er hier in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe und hat das präsentiert. Und ich bin hingegangen und habe ihm um ein Autogramm gebeten. Und das habe ich lange bei mir hängen gehabt, wo er für Eva von Karl geschrieben hat. Und ich fand ihn immer so toll. Egal zu welcher Phase seines Lebens.
Ja.
Ja. Und so habe ich ihn einmal getroffen.
Wie schön.
Ja, lange her. Sehr lange, 30 Jahre her vielleicht.
Ja.
Ja.
Toll.
Toll, ne? Ja.
Also Karl Lagerfeld hätte ich tatsächlich auch mal gerne,
ja.
gerne gesehen. Der hat auch für die Oper, ich glaube, in Bonn mal Kostüme
entworfen. Aha, war schon in deiner Nähe eigentlich.
Das war aber genau, war vor meiner Zeit.
Ja.
Und als ich in Essen gewohnt habe,
ja.
Gab es eine Lagerfeld-Ausstellung im Folkwang-Museum.
Mhm.
Und da war er auch zur Eröffnung, ich aber nicht.
Mhm.
Aber ja, das ist toll. Ist aber hast du das noch? Also hängt es noch?
Es hängt nicht mehr,
Ach so. Weil
das Haus wurde dann verkauft, wo es hing.
Aber du hast es mitgenommen.
Ich habe es mitgenommen, aber ich weiß nicht wohin. Ich habe es auf jeden Fall. Vielleicht habe ich das mir auch abfotografiert oder auskopiert. Das muss in dem Buch drin sein. Ich muss mal gucken. Wenn ich heute nach Hause
gucke ich mal,
dann schicke ich dir ein
Wie
Foto.
Wie schön.
Ja.
Und das finde ich nämlich das Schöne an Autogrammen, wenn du sie persönlich bekommen hast.
Ja, weil auf jeden Fall.
Du kannst sie ja theoretisch auch
bestellen
oder schicken lassen oder irgendwo hin.
So. Ja, ja,
genau. Habe ich auch ein paar zu Hause.
Ja, ja, ja.
Aber ich finde so eine persönliche Geschichte dazu nochmal umso schöner.
Wenn auch der Name mitgeschrieben wird, dein Name, dann fühlt es sich auch nochmal persönlicher an. Irgendwie. Ich finde das auch. Karl Lagerfeld, das fand ich toll. Ja, den fand ich toll. Absolut.
Schön.
Florian, ich hoffe, das war jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant, unser Gespräch. Das war ja jetzt mal von einer ganz anderen Warte, den Beruf betrachten. Ich stelle immer eine Frage zum Schluss, ich stelle sie dir auch. Wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben in dieser Welt?
Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
Ja.
Und das kann so viele Ebenen haben, weißt du?
Auf jeden Fall.
Und ich denke aber, dass das Wichtigste ist, dass wir mehr zusammenfinden wieder alle.
Mhm.
Das fände ich, ja, das ist, ja, dass wir alle wieder mehr zusammenfinden und uns auf die schönen Dinge, auf die schönen Dinge wieder mehr fokussieren.
Ja. Das finde ich schön.
Ja.
Das passt gut in diese Zeit
und
zu unserem Gespräch. Florian, ich danke dir.
Ich danke dir,
Eva, für deine Zeit und für diese inspirierenden Gespräche oder Gedanken, was du erzählt hast, was du machst. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg.
Dankeschön.
Mit deinem Atelier und werde dich auf jeden Fall nochmal besuchen kommen und mal eine blonde Perücke aufsetzen, wenn ich darf.
Aber sicher,
mit langen, glatten Haaren oder so ganz anders. Und ich danke euch allen fürs Zuhören. Ich bitte euch, dass ihr diese Folge teilt, dass ihr diesen Podcast bewertet und viele Sterne gebt, dass viele Leute den hören können und sich mit diesen schönen Themen auseinandersetzen können. Stimme, Sprechen und Personality. Und ich sage, macht es gut, bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva. Wir müssen noch mal kurz einen Nachklapp machen zu dieser Folge. Wir sind gerade ins Gespräch gekommen über den Super Bowl, diesen tollen Auftritt von Bad Bunny. Und dann sind wir drauf gekommen auf In the Heights, auf das Musical, das ich jahrelang im Auto auf CD gehört habe. Und jetzt sagt Florian allen Ernstes, er war bei der Premiere von In the Heights. am Broadway. Wie kann das sein?
Und zwar war ich mit meinem damaligen Freund in New York zu der Zeit. Ja. Und wir wollten eigentlich ein anderes Musical gucken. Und da gibt es ja diese kleinen Box-Office-Plätze, wo man Karten noch bekommen kann. Und es gab dafür keine mehr. Und die hatte 2 Tickets für die Premiere von In the Heights.
Okay.
Ganz oben, ganz hinten im Rang.
Aha.
Aber so kam ich mit Stefan zur Premiere von In the Heights.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und das war so toll. Und ich höre das heute noch.
Das ist so tolle Soundtrack. Musik.
Ja, wirklich.
So tolle Musik.
Ja.
Und dann war Lin-Manuel Miranda war da dann.
Bestimmt, ich kannte den ja damals noch gar nicht. Nee, aber der hat ja dann auch Hamilton gemacht.
Ja,
und
eben.
Das war ja auch in Hamburg.
Da haben wir ihn ja gesehen. Warst du bei der Premiere auch?
Bei der Hamilton-Premiere war ich nicht.
Ah ja, ich war da und ich habe ihn gesehen.
Ja.
Ich habe ihn nicht angesprochen, er war so abgeschirmt, aber er war da.
Ja.
Ja. Ja. Oh, wie toll. In the Heights.
Ja, das ist ein wunderschönes Musical.
Ja. Dankeschön. Das wollten wir euch noch erzählen.
Das war Natürlich Sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.